Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
In der heutigen Episode begrüßen Arthur und ich die Katharina Nolden. Katharina ist Expertin für Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting und New Work. Sie bringt mehrjährige Erfahrung in der Personalauswahl und Entwicklung aus ganz unterschiedlichen Branchen mit. Als Freiberuflerin unterstützt sie Unternehmen und Organisationen, ihr Employer Branding zu stärken. Wo immer sie Gelegenheit hat, wirbt sie für den Einsatz von Eignungsdiagnostik. Eignungsdiagnostik in Vorstellungsgesprächen ist aus ihrer Sicht eine Methode, die von jedem relativ einfach erlernen und mit etwas Übung umgesetzt werden kann und einen immensen Mehrwert für das Employer Branding bietet. Das Thema Feedback nach Vorstellungsgesprächen gehört zu ihren Lieblingsthemen und wurde von ihr in mehreren hundert Gesprächen erfolgreich umgesetzt.
Hallo zusammen, willkommen zur nächsten Interviewfolge von uns im Recruiting Basics Podcast zusammen mit Stefan und mir. Heute mit einer ganz besonderen Gästin, die ich im Internet seit Ewigkeiten kenne, der Katharina Nolden. Ich glaube, bei Twitter zum ersten Mal übereinander gestolpert, immer wieder begegnet und festgestellt, sehr kompetent, sehr tief in der Materie drin und vor allem auch immer hinter Basics, hinter Grundlagen, dass es einfach sein kann, um richtig gut zu sein. Willkommen in unserem Podcast, Katharina.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Hi, Katharina.
Sehr schön. Wir hatten vorab so ein bisschen überlegt, worüber können wir heute reden und kamen recht schnell zu dem Ergebnis, dass dir ebenso wie uns das Thema Feedback an die KandidatInnen, die im Prozess waren, einfach am Herzen liegt. Und Feedback, und da zitiere ich dich ein bisschen, ist nur möglich, wenn man genau weiß, was man sucht und wenn man weiß, wie man es findet. Nur dann kann man ehrliches, wertschätzendes Feedback geben. Vielleicht magst du 2, 3 Worte dazu sagen, warum dir das Thema so wichtig ist.
Ja, ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftlerin und habe selber viele Bewerbungen geschrieben. Und ich fand das immer sehr frustrierend. Leider haben wir jemand anders gefunden, der fachlich besser passt, in der Absage zu lesen. Also dieser Satz, der hängt mir zu den Ohren raus. Und als ich dann selber meinen Einstieg als Recruiterin gefunden habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es auch anders gehen kann und habe das auch in die Praxis umgesetzt und habe hier gemerkt, ja, was für einen Mehrwert das für die Kandidatinnen gebracht hat und wie sehr die sich auch über diese Rückmeldungen freuen und sich damit beschäftigen. Und deswegen habe ich den Weg dann weiterverfolgt.
Oh, das kann ich richtig nachfühlen, ehrlich gesagt. Mein persönlicher Berufseinstieg war alles andere als leicht. Ich habe tatsächlich 50 bis 100 Bewerbungen dann rausgeschickt, bis es irgendwann mal geklappt hat. Und ich dachte, ich bin Diplomkaufmann, ich bin gut ausgebildet im Thema Personal und bin ständig daran gescheitert, dass ich keine Berufserfahrung habe, erstaunlicherweise nach dem Studium. Und die Absagen, die ich bekommen habe, waren immer sehr, sehr generisch. Also ich fühle das sehr wohl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so ein bisschen sich umhört in der HR-Community oder auch bei den Fachbereichen oder mal ein bisschen in die eine oder andere Firma reingucken kann, dann hängt dieses Gespenst, ich kann ja gar kein Feedback geben, weil da gibt's ja das AGG, das verbietet mir das. Kannst du vielleicht aus deiner Perspektive diesen Schuh irgendjemanden ausziehen?
Ja, ich ziehe den Schuh sehr gerne aus. Also AGG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, ist der eine Grund. Der andere Grund ist häufig auch keine Zeit. Aber ich kann erstmal auf den ersten Grund eingehen. Und zwar, ich bin keine Anwältin, von daher mache ich hier keine rechtsverbindlichen Aussagen, aber ich bin mir sehr sicher, weil ich auch mit genügend Anwälten darüber gesprochen habe, wenn man ein Gespräch führt, was auf eignungsdiagnostischer Grundlage geführt wird, dann kann ich eine Aussage darüber machen, ob ein Kandidat passt oder nicht. Einfach deswegen, weil ich ihn ja nicht nach einem der Kriterien nach dem Gleichstellungsgesetz diskriminiert habe, sondern weil ich klar weiß, wen suche ich eigentlich für meine Stelle und ich das im Gespräch strukturiert und fokussiert abgefragt habe und hinterher ist da ein Haken drin und da ist kein Haken. Und so einfach ist das eigentlich.
Es ist herrlich einfach, ja. Ich drehe das auch immer gerne um. Also ich sage da immer ganz ehrlich, wenn du wirklich aus Gründen absagst, die im AGG genannt werden, dann hast du nämlich gar kein Recruiting-Problem, sondern tatsächlich ein haltungskulturelles Problem, weil die Themen, die da drin stehen, wenn das deine Gründe für die Absage sind, nämlich nimm mal Geschlecht, Alter, Ethnie oder was auch immer, dann ganz ehrlich, dann machst du sowas grundlegend falsch, dass du dich sehr stark hinterfragen solltest, warum das so ist. Und ich sehe es wie du, wenn man weiß, was man sucht, und wenn man weiß, wie man das abprüft, dann ist Feedback nicht nur möglich, sondern auch extrem notwendig. Ja.
Ich kann das gerne nochmal an so einem Praxisbeispiel erläutern, damit das leichter verständlich ist. Mein Lieblingsbeispiel, was ich eigentlich gerne immer nenne, ist, dass ich mal in der Energiebranche eine Stelle zu besetzen hatte, wo jemand unter hohem Druck Entscheidungen treffen muss und unter Umständen auch ohne seinen Vorgesetzten, weil der nicht verfügbar ist. Und wir natürlich im Vorstellungsgespräch wissen wollten, ob jemand diesem Druck gewachsen ist. Es gibt keinen vergleichbaren Druck außerhalb dieser Stelle, also privat wird man sowas nie erlebt haben. Trotzdem haben wir zum Beispiel gefragt, was hat dich unter Druck gesetzt? Wann hast du dich zuletzt richtig unter Druck gesetzt gefühlt? Was waren das für Situationen und wie hast du dich dann verhalten? Und ein Kandidat hat mir geantwortet, dass er immer eine halbe Stunde zu früh am Bahnhof ist, weil er Angst hat, dass der Zug zu früh fahren könnte. Und das ist ja jetzt per se nicht schlimm, wenn er diese Angst hat. Nur in dem Moment weiß ich natürlich, dass er vielleicht nicht so geeignet ist für eine Stelle, wo man so unter Druck steht. Also wir reden davon, schaltet man eine Stromleitung ab, wenn da ein Mensch hochklettert, ja oder nein? So eine Entscheidung zu treffen, lasse ich den Menschen sterben, weil ich dann die infrastrukturelle Versorgung mit Energie gefährde, ja oder nein? Oder kann ich es mir leisten im Stromnetz und die einfach abzuschalten und es passiert nichts? Deswegen haben wir ihm auch abgesagt. Er war fachlich sehr gut. Wir hätten den auch für eine andere Stelle in Betracht gezogen und mit dem habe ich hinterher auch gesprochen. Und die typische Reaktion ist bei den meisten und so war es auch bei ihm. Oh ja, ich wusste schon, die Antwort war falsch. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das finde ich halt überhaupt nicht. Das habe ich ihm auch in dem Gespräch versichert. Ich habe mich dafür bedankt, dass er so offen und ehrlich war, weil das wichtig für mich ist, für die Entscheidung, für die Stelle. Aber das ist halt der Grund und deswegen passt es nicht und dass ich gerne mit ihm schaue, ob da zukünftig sich noch eine andere Stelle für ihn ergibt. Und das war für ihn viel befriedigender, zu wissen, dass es daran liegt. Für uns war es gut, weil wir die richtige Person dann besetzen konnten. Und wir sind so weiter in Kontakt geblieben und haben dann geschaut, ob noch eine andere Stelle passt. Also haben nochmal schön Talentmanagement gleich mitgemacht.
Katharina, da hast du jetzt sogar ein Basic im Basic sogar noch genannt, denn du hast nach diesen Gesprächen mit dieser Person nochmal gesprochen. Das heißt, du hast jetzt keine E-Mail geschrieben oder irgendetwas, korrekt?
Das stimmt, das habe ich immer so gemacht, weil ich das wichtig finde, solche Feedbackgespräche mündlich zu machen. Also es war immer so, dass ich mir meinen Interviewleitfaden nochmal rausgeholt habe, wo die Gesprächsergebnisse dokumentiert waren, wo ich auch vorher drauf geschrieben hatte, was die Anforderungen an die Stelle sind und welche Fragen ich dazu gefragt habe, was der Kandidat, die Kandidatin mir geantwortet haben. Und dann ich habe dafür auch extra Termine gemacht. Also nie. Ja. Es ruft mich einer an und dann mache ich mal Huddel die Huddel in 5 Minuten dazwischen, sondern ich habe mir immer das dann alles nochmal angeguckt und dann das telefonisch gemacht. Ja.
vollkommener Basic für mich. Und das ist auch etwas, um das kurz reinzubringen, Arthur, dann wieder zurück zu dir. Das ist auch selbst in HR-Teams, die ich geführt habe, war das nie wirklich verbreitet. Warum? Weil auch da der Basic Anforderungsanalyse, Interviewleitfaden, du hast Dokumentation gesagt, das ist alles nicht da gewesen. Und dann haben sich Personaler schwer getan, Menschen abzusagen. Ja, aber dann schreibe ich doch lieber eine generische E-Mail aus dem System heraus. Da habe ich gesagt, nein, stopp, das machen wir ab heute nicht mehr. Mhm. Wenn wir einen persönlichen Kontakt mit einem Kandidaten, einer Kandidatin hatten, dann sagen wir dieser Person auch persönlich ab. Ganz einfacher Basic.
Genau. Ja. Und ich glaube, es ist nicht nur die, also das ist der eine Grund, dass man gar nicht so genau weiß, wieso man absagt und deswegen sich davor scheut. Der andere Grund ist auch, dass man natürlich damit zurechtkommen muss, was für eine Reaktion am anderen Ende erfolgt. Ne? Und es sind, ich sag mal, 95% der Leute waren froh und glücklich und dankbar. Die anderen 5%, die haben entweder noch versucht, mich vom Gegenteil zu überzeugen oder haben angefangen zu weinen. Das ist natürlich nicht immer so angenehm dann für einen. Vor allen Dingen, weil ich mir auch nicht anmaße, dass ich in 1,5 Stunden Interview einen Menschen vollumfänglich einschätzen kann. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Und das finde ich übrigens auch total wichtig, so leite ich mein Feedback immer ein, dass ich sage, ich habe sie nur 1,5 Stunden hier kennengelernt und auf Basis dieses Gespräches habe ich eine Entscheidung getroffen. Es kann natürlich sein, dass ich da auch daneben liege, aber so ist es jetzt und da möchte ich Ihnen gerne die Gründe mitteilen.
Ich würde am liebsten beim Podcast klatschen können, Katharina, weil was du sagst, es ist tatsächlich so einfach, wirklich. Es ist so einfach, aber so kriegt man sehr, sehr viel Wertschätzung sehr leicht kommuniziert. Ich hab eine Rückfrage an dich, einfach aus Interesse. Diese Drucksituation, die du dort beschrieben hast und das Feedback, rein aus Interesse, hast du dieser Person dann erklärt, warum diese Frage so ausschlaggebend war? Also kam das schon im Gespräch raus, dass dieses Beispiel, was du genannt hast, also war dann klar, dass man eben so weittragende Entscheidungen treffen muss und dass das durchaus sehr stark Druck erzeugen kann? Oder hat das keinen Raum gefunden in dem Moment? Aber das interessiert mich jetzt einfach persönlich, weil warum? Ich denke, man kann das ja teilen. Das ist ja kein Geheimnis in dem Beruf, in dem Job, den man da ausführen soll. Ja?
Genau. Das haben wir schon, also im Feedback war das kein Thema, weil wir das im Gespräch schon immer erläutert haben. Natürlich fragen sich ja Kandidatinnen, wieso werde ich denn jetzt hier zu Druck befragt? Oh mein Gott, was ist das für eine Stelle? Habe ich da einen cholerischen Vorgesetzten oder was? Oh, ja. Also die Interpretationsmöglichkeiten, die sind ja riesig. Ja. Und dementsprechend haben wir das immer aufgelöst im Gespräch. Und weil selbst wenn wir das abfragen und jemand einschätzen, dass er das kann, möchten wir da immer noch der Person auch selber die Möglichkeit zu geben, einzuschätzen, ob er sich das auch zutraut, solche Entscheidungen dann zu treffen.
Finde ich wirklich klasse, weil ich mache da viel gute Erfahrungen in Interviews, die ich geführt habe und jetzt auch fürs eigene Team geführt habe, einfach so transparent und offen zu sein zu dem, was hier die Aufgabe und die Situation ist. Weil ich einfach davon ausgehe, dass auf der Gegenseite Leute sitzen, die ernsthaft Interesse an dem Job haben, weil sie gelesen haben, was in der Stellenanzeige steht, aber ja genauso wissen sollten, was hier los ist und warum und was die Hintergründe mancher Themen sind. Und ich finde es besonders klasse und kann das nur unterstreichen, weil ich mache es tatsächlich ganz genauso. Wenn ich das Feedback gebe und auch ich gebe Feedback an alle, mit denen ich gesprochen habe, sage ich den Leuten, wir haben uns jetzt 1,5 Stunden erlebt. Ich kann mir über dich als Menschen gar kein Urteil bilden. Ich kann nur beurteilen, was ich in dieser kurzen Zeit gesehen habe und erfragt habe und nur das beurteilen, was du mir als Antwort gegeben hast. Also es kann sein, dass viel mehr dahinter steckt und trotzdem musste ich eine Entscheidung treffen, auf Basis von dem, was ich im Vergleich mit anderen auch gehört habe. Das heißt, was ich auch tue, was ich auch sage, fühl dich frei, dieses Feedback anzunehmen, aber genauso für dich zu entscheiden, nein, das sehe ich ganz anders, das war die Situation, das war nicht ich. Und nur diese Einleitung macht Menschen froh, weil sie sich denken, ja, es geht natürlich nur um diese Situation. Und danke, dass ich A, klares Feedback bekomme und B, mir auch deutlich gesagt wird, wonach eigentlich gesucht war und was ich vielleicht auch besser machen kann, aber mir auch die Freiheit gelassen wird, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, weil manches vielleicht falsch interpretiert wurde. Und das finde ich wirklich, das macht einen riesen Unterschied aus meiner Sicht, wie man dieses Feedback dann platziert. Ja.
Ja.
Das ist so. Definitiv.
Ich habe eine viel grundlegendere Frage, weil so wie du jetzt deine Interviews aufbaust, klingt das nach, wir machen uns viele Gedanken vorab. Und was ich dich am Anfang habe sagen hören, ist, man braucht auch viel Wissen, was man sucht, welche Kompetenzen und Fertigkeiten und Anforderungen ein Job hat, um gutes Feedback geben zu können. Wie kommst du zu diesen Anforderungen des Jobs?
Ich führe Vorgespräche mit den Hiring-Managern, wo ich mich mit ihnen hinsetze. Und in dem Unternehmen war es auch so, dass die Hiring-Manager keine Vorstellungsgespräche führen durften, ohne dass sie durch so ein Seminar der Eignungsdiagnostik gelaufen sind. Anderthalb Tage alle, sonst mussten sie ihren nächsten Chef mitbringen, der das Seminar durchlaufen hat. Und das wollten viele irgendwann ziemlich schnell loswerden. Das war ein sehr gutes, das stand nirgendwo, aber wir haben das als Personalabteilung einfach so gelebt. Da, sorry, aber ne, wir wollen hier Qualität und so. Und deswegen, das hat gut funktioniert. Das heißt, die wussten, was ein Anforderungsprofil ist. Die haben das schon mal im Seminar gelernt. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben das nochmal aufgeschrieben. Wobei natürlich dann, wenn sich die Stellen wiederholen, dann teilweise das irgendwann weniger ausführlich ist oder nur noch so auf Zuruf.
Ja.
Das heißt, es ist nicht jedes Mal dieser Berg von Arbeit. Also zumindest kenne ich das so, dass sich Positionen einfach dann auch irgendwann wiederholen. Ja, und dann natürlich auch einfach rausgehen mit den Leuten und gucken, was machen die eigentlich den ganzen Tag. Und nicht nur in meinem Elfenbeinturm Personalabteilung sitzen, sondern wirklich mal mit ins Tagesgeschäft gehen.
Auch wieder so ein Grundlagentipp, ganz ehrlich, ja. Mal dahingehen, wo die Leute den Job machen, ist kann die eigene Perspektive darauf sehr ändern. Ich weiß nicht, wo dieses Schlaraffenland ist, wo Menschen eignungsdiagnostische Grundausbildung, bevor sie ein Interview führen dürfen. Das finde ich tatsächlich genial. Es wird extrem unterschätzt, dass so ein Interview oder so eine Auswahlverfahren ohne gute methodische Grundlage einfach besseres Orakeln wird. Okay. Und
ja, wenn ich da noch was zufügen darf, also es ist ja so eine Überzeugungsarbeit, die muss man erstmal machen und das ist sehr, sehr schwierig. Die meisten sagen ja, ach, ich habe schon so oft diese Entscheidung gefällt und mich lag da nie daneben. Die Gründe, warum das so ist, die wissen wir alle. Aber nach dem Gespräch, nach dem Seminar oder so ab der Hälfte, da haben die auf einmal gesagt, ah, jetzt weiß ich, wieso ihr wolltet, dass ich hierher komme. Und dann hatte ich mir diese ganzen stundenlangen Diskussionen einfach gespart, die man ja auch womöglich wiederholen führen muss, dass dadurch, dass die in dem Seminar waren und es dann selber einfach relativ schnell verstanden haben, warum das wichtig ist.
Katharina, ist das ein Seminar gewesen, was du mit deinen KollegInnen aus der HR aufgesetzt hast oder habt ihr euch da externe Expertise mit dazu geholt?
Naja, wie wir ja alle wissen, wissen die externen Propheten immer mehr als die internen. Und deswegen haben wir da eine externe Trainerin, aber es war immer einer von uns dabei, um dann sozusagen die Verbindung zu schaffen.
Und wenn dann neue Manager in die Organisation gekommen sind, war das dann auch Teil des Onboarding-Plans, um diesen Hiring-Manager dann auch mit aufzugleisen auf dasselbe Niveau wie alle anderen?
Ja, wir haben das ein, zwei Mal im Jahr angeboten, so dass dann jeder auch zeitnah die Möglichkeit hatte, da mitzumachen.
Ja.
Sehr cool. Jetzt frag ich für alle, die nicht in dieser Wunderwelt waren. Das wahrscheinlich
habe ich auch nie wieder so erlebt. Das war das einzige Unternehmen.
Ist natürlich wirklich wundervoll, wenn das Thema so ernst genommen wird. Und so sollte es überall sein. Das muss an der Stelle wirklich mal gesagt werden.
Ja.
Aber wenn es nicht so ist, hast du für unsere Pragmatiker an der Front irgendwie ein, zwei Tipps, wo du sagst, mach zumindest das in deinem Kickoff, sprich zumindest darüber oder lass da nicht nach und dann kommst du zu besseren Anforderungen, die dich im Ende auch ein gutes Feedback geben lassen.
Naja, man muss ein bisschen penetrant sein, würde ich sagen. Also wenn ich dann einfach zu so einem, manchmal war es ja auch so, dann hatten die schon Stellen zu besetzen, das Seminar war aber noch in Zukunft. Dann habe ich einfach schon mal mit so ein paar ausgedruckten PowerPoint-Folien da hingegangen und habe gesagt, hier, das ist übrigens die Form, wie wir im Interview vorgehen und habe das dann schon mal in der Light-Version erklärt. Und ich bin ehrlich gesagt auch so frei, dass ich nach dem Gespräch sage, darf ich dir mal Feedback geben zu dem Gespräch, zu der und der Frage, die du gestellt hast? Oder wieso wolltest du jetzt eigentlich wissen, was jemand mit 1 Million Dollar macht? Also das habe ich nicht verstanden, was das damit zu tun hat mit der Stelle. Also da darf man, finde ich, auch einfach mal hinterher das Gespräch suchen.
Was war die Antwort?
Weiß ich nicht mehr, das habe ich vergessen. Aber diese Frage habe ich mir gemerkt.
Das ist eine klassische Frage aus der Recruiting-Hölle. Ne? Da müssen wir mal Lukas Brandstätter rein, was der da auf diese Antwort bekommen hat. Aber das hat man dann irgendwo aufgeschnappt und man meinte dann als Hiring-Manager, das könnte ich jetzt mal fragen. Ne? Oder welches Tier bist du? Wenn du jetzt ein Tier sein könntest, welches bist du dann? So ungefähr. Hm?
Ja, also das ist jetzt Recruiting-Hölle, aber ich sage mal so Fehler wie, du bist doch teamfähig, ne? Das sind Dinge, die passieren einer ungeübten Person relativ schnell. Und wenn du die drauf ansprichst, dann sagt die auch, ja stimmt, hast recht. Das ist irgendwie, leg ich das dem Kandidaten im Mund, dann sind die ja auch relativ schnell lernfähig, weil sie dann einmal drauf aufmerksam gemacht wurden.
Ja. Haben wir schon eine zweite Ebene von Feedback, Arthur, ne? Also Feedback an KandidatInnen und jetzt auch noch Feedback innerhalb an die Recruiting beziehungsweise an die Hiring Manager. Ja, sehr sinnvoll.
Ja, absolut. Ja. Und ich finde das Vorgehen auch klasse, dann im Nachgang den Hiring Manager oder den Interviewenden einfach auch Feedback zu geben, was vielleicht auch besser hätte ablaufen können. Ich bin irgendwann dann umgestiegen auf, komm, du schickst mir jetzt bitte alle Fragen, die du zu der Stelle stellen willst, mal vorab. Weil ich eben so eine Situation, wie du sie hattest, habe versucht vermeiden zu wollen und habe dann zeitgleich auch den Leitfaden, der da rauskam, einfach ein bisschen mehr einen Hebel drauf gehabt, wo ich gesagt habe, die Frage, was soll das? Hier sollten wir vielleicht mehr einen Anforderungsbezug haben. Wo ist die Situation, die diese Frage reflektiert? Und da das kam tatsächlich auch wirklich bei den Fachbereichen gut an, weil sie eben auch dieses ganze Wissen, was man in sich trägt, als routinierter und routinierte Interviewführende einfach auch mal weitergeben kann, wenn es nicht so einen Kurs gibt. Und da kam sehr viel Dankbarkeit und Verständnis entgegen. Und das kann ich jedem auch nur an die Hand legen. Einfach mal zu fragen, was hast du vor zu fragen und lass uns da mal abstimmen, ist extrem erhellend und schafft schon viel mehr Struktur, als sie vorher überhaupt vorhanden war. Ja.
Ja, nichtsdestotrotz würde ich einen Hiring-Manager immer noch nicht so gerne diese Feedback-Gespräche führen lassen, weil die manchmal es dann auch zu gut meinen und dann vielleicht so das AGG-Thema nicht mehr mit auf dem Schirm haben. Und das ist, selbst wenn es deswegen keine Diskriminierung ist, ja, das ist mir dann, muss ich gestehen, habe ich nicht so gern dann auch aus der Hand gegeben. Sondern habe immer dann gesagt, das mache ich schon. Du kannst mir gerne nochmal eine E-Mail schicken oder mir sagen, was dir wichtig ist. Und dann richte ich das aus und das aber immer verkauft als, ist ja mein Job, sich darum zu kümmern. Dann musst du dich nicht auch noch darum kümmern. Das finde ich schon auch wichtig, weil die das Wissen dort, die sollen sich ja um ihr Tagesgeschäft kümmern. Das darf man nicht vergessen. Die sind keine Recruiting-Experten, sollen sie auch gar nicht sein. Sondern das sind eben die Recruiter und die dürfen dadurch den Prozess führen und die dürfen auch solche Aufgaben abnehmen.
Mhm. Ja, das kenne ich sehr gut. Ich hatte auch einige, die wirklich sehr stark darauf bestanden haben, dass sie das selber machen, weil sie sagen, das ist ein Top-Talent, mit denen möchte ich in Zukunft in Kontakt bleiben und das ist mir wichtig. Dann habe ich es ähnlich gemacht wie du, Katharina. Ich habe mir aufschreiben lassen, was die sagen und gesagt, bleib genau dabei, ja, weil denk ans AGG, denk an gewisse Themen, wo man aufpassen muss. Das, was hier steht, ist sauber. Darüber hinaus, wenn du was anderes sagst, würde ich dir nicht empfehlen, ja. Mhm. Also einfach, weil ich hatte eben auch dann, ich will das unbedingt und ich verstehe aber auch den Ansatz zu sagen, wir sind dafür zuständig, gefällt mir. Da fällt mir dann spontan eine Sache ein, die eben auch als Argument dagegen kommt, Feedback direkt zu geben, ist einfach die schiere Menge. Also je nach Größe des Unternehmens, je nach Menge der Stellen, kann es einem ja schnell passieren, dass man bis zu 5 Leute in Interviews hatte und wenn man dann 20, 30 Stellen hatte, ja, das summiert sich schnell zu sehr vielen Gesprächen. Wie bist du da dran gegangen, wenn es mal wirklich so voluminös wurde?
Ja, also von diesem Schlaraffenhaft-Unternehmen, von dem wir gerade gesprochen haben, da hatte ich im Jahr 100 Stellen zu besetzen. Und ich war da ziemlich restriktiv und habe gesagt, ihr dürft euch 3 aussuchen. Und wenn es unbedingt notwendig ist, können wir gern vorher noch ein Telefoninterview machen. Aber wir laden nicht 5 oder 6 oder 7 hier zum Gespräch vor Ort ein. Das machen wir nicht. Ihr müsst euch, da habe ich auch mit Kriterien argumentiert. Ich sage, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was ihr sucht. Gut, jetzt wissen wir alle, Lebensläufe anschreiben haben jetzt nicht so die hohe Aussagekraft in puncto Eignungsdiagnostik. Also ein bisschen was kann man da ja schon draus rauslesen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich auch mal kurz zum Telefonhörer greifen und dann vielleicht einfach lieber mal eine Viertelstunde telefonieren, anstatt mir 5 Leute für 1,5 Stunden vor Ort einzuladen. So, das ist das Erste, dass ich da einfach das begrenzt habe. Und das Zweite ist, da muss ich auch sagen, aufgrund der Masse habe ich nicht alle proaktiv angerufen, sondern das darauf ankommen lassen, wer nachfragt.
Ja.
Heute, paar Jahre später, würde ich sagen, man könnte das vielleicht sogar proaktiv anbieten. Mhm. So als Mittelweg. Weil man muss es sich ja auch erstmal trauen, da anzurufen und zu fragen. Mhm. Aber das so bei der Masse immer bei allen zu machen, das fand ich dann schon schwierig.
Ja, natürlich ein gewisses Potenzial, ne, auch für das ganze Thema Personalmarketing und zahlt ja wunderbar auch einen Employer Brand ein, wenn man dieses Feedback dann auch proaktiv gibt, ne? Also wenn der ganze Prozess schon sehr gut durchstrukturiert ist und dann kann man sich am Ende als Recruiter auch die Zeit dann gegebenenfalls blocken. Ich meine, wir sind in Zeiten unterwegs, wo, glaube ich, die Massen an Bewerbungen gar nicht mehr so reinkommen für spezialisierte Stellen. Aber wenn man dann wirklich einen gut aufgesetzten, strukturierten Prozess hat und man genau weiß, weswegen man absagt und das dann auch wirklich AGG-konform super über die Runden bringen kann, dann ist das natürlich ein gutes zeitliches Investment für das eigene Personalmarketing. Und Katharina, du hattest es anfangs im Interview schon gesagt, das ist dann natürlich auch ein Stück weit Talentmanagement, ne? Und dann hat man die Leute in seinem eigenen Pool und begeistert die dann damit und die verbreiten dann natürlich diese Nachricht und sagen, hey, bei dem und dem Unternehmen, die haben mich sogar mir ist abgesagt worden, das ist ein bisschen enttäuschend, keine Frage, ich hätte den Job gerne gehabt. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt warum. Und ich kann mit dem Feedback sogar auch noch was anfangen. Das heißt, ich habe mich ja sogar durch dieses Gespräch weiterentwickelt. Das heißt, Time of Invest war super. Ne? Mm. Also es hat ja ungeahntes Potenzial, was Firmen bisher, glaube ich, noch so gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und das im Jahr 2024.
Ja, da stimme ich dir total zu. Das ist auch immer, wenn ich gefragt werde, was können wir denn noch für Personalmarketing-Maßnahmen machen, dann ist das immer eins der ersten Dinge, die ich sage. Wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, Head of Talent Acquisition oder sowas zu sein, dann werde ich einfach gucken, dass meine Recruiter nur so viele Stellen besetzen im Jahr, dass sie dafür noch Zeit haben.
Ja.
Also es muss ja dann halt auch einfach von der Arbeitslast von oben entsprechend priorisiert sein.
Ja, natürlich.
Ah. Ich drücke dir die Daumen dabei, dass du die Einstellung, die du hast, in die Realität auch übergießen kannst. Da erlebe ich die Welt auch sehr unterschiedlich. Aber ich schätze den Kommentar zu sagen, ich habe einfach auch aufgrund der Menge priorisiert. Und auch das ist, finde ich, ein absolut faires Basic, weil häufig sind draußen so die Tipps, du musst nur transparent sein und allen Feedback geben, dann ist alles super. Und dann gibt's eben Leute wie du damals, Katharina, 100 Stellen pro Jahr, 300 Leute im Jahr, denen man Feedback geben kann. Das ist jeden Tag fast eine Person. Während man die ganzen Aufgaben im Recruiting eben auch noch machen muss, meistens 360 Grad, das heißt wirklich von der Stelle, von den Anforderungen über die Interviews planen, Interview teilnehmen, Angebote aussprechen, Vertragserstellung und Vertragsversand im schlimmsten Fall. Ich spitze das jetzt mal zu, weil man wirklich alles davon selber tut. Und dann soll man auch noch mit den finalen Leuten bis zu 3 Stück mit allen Feedback-Gespräche führen. Da fassen sich manche einfach an den Kopf und sagen, das kriege ich nicht hin. Die Frage ist aber, in der Zukunft muss man es nicht hinkriegen, weil man die Leute sonst verliert, weil sie sonst nicht mehr wiederkommen. Und das hängt an so vielen Themen, aber vor allem daran, ob man es will oder nicht. Das ist auch so ein bisschen, was ich mitbekommen habe. Ja?
Ja. Ja, absolut. Das ist ein Haltungsthema. Genau. Es gibt halt Firmen, die wollen das halt einfach nicht. Es gibt halt Recruiter, die wollen das halt einfach nicht. Und ich glaube, wenn man in verantwortungsvoller Position sitzt, und Katharina, du hast das Beispiel genannt, und bei mir war es recht ähnlich als Head of HR, auch als ich in eine Firma dazugekommen bin in die letzte, wo dann wirklich auch, die haben den Bewerbern gar kein Feedback gegeben, ne? Sondern nur der Person, die dann eingestellt worden ist. Klar, die hat einen Arbeitsvertrag bekommen, aber selbst die hat kein Feedback bekommen, warum sie denn jetzt diese Stelle bekommen hat. Das ist für mich auch nochmal wichtig, ne? Einfach nur nochmal eine Rückmeldung zu geben. Aus dem und dem Grund haben wir uns für dich entschieden. Und dann ist ja in der finalen Phase, sind wir mal ehrlich, mehr als eine andere Person ist da ja meistens gar nicht, ne? Und da habe ich gesagt, ja, und was habt ihr mit denen dann gemacht? Ja, da haben wir per E-Mail dann abgesagt. Ich so, nicht euer Ernst? Ihr habt doch Gespräche mit denen geführt. Sind doch Zeiten reingeflossen. Was soll das denn? Ja, wir wussten nicht, was wir denen sagen sollten. Und das kam am Anfang auch von dir, Katharina, wir haben dann ja auch keine Zeit, ne? Dann, also keine Zeit ist immer, also wenn Menschen zu dir sagen, ich habe dafür keine Zeit, dann ist das, ich habe keine Ahnung. Ich will das nicht.
Wie gesagt, also kommt, finde ich, drauf an, wie viel objektiv die Person an Stellen dann zu besetzen hat. Also irgendwo gibt's da ja eine Grenze, finde ich. Wie viel Feedbackgespräche man dann noch führen kann daneben her. Ja. Aber ansonsten stimme ich dir dazu, dass es meistens oder oft auch damit zu tun hat.
Du hattest vorhin schon angedeutet, aber jetzt bei den Feedbackgesprächen, die du geführt hast, gab es dort, bis auf die Emotionalität manchmal, gab es dort negative Effekte deshalb. Weil das ist ja auch häufig, was man im Kopf hat, dann werden wir sofort verklagt. Hat es für dich irgendwelche Konsequenzen gehabt, diese Gespräche zu führen?
Nee, gar nicht. Also klar gab es Klagen, aber nicht aufgrund des Feedbacks. Das waren dann so AGG-Hopper, die einfach ihr Glück versucht haben. Aber nicht. Es gab keine Klagen aufgrund des Feedbacks. Oder es gab auch der medizinische Dienst, als der Betriebsarzt dann Einstellung abgelehnt hat. Das war auch manchmal ein Grund, wo man versucht hat, da mit einer Klage gegen vorzugehen. Aber das ist ja auch relativ aussichtslos.
Im Stromumfeld sollte man keine Rot-Grün-Schwäche haben, wenn ich das richtig weiß. Das ist auf jeden Fall fatal.
Genau.
Und da gibt's dann auch keine zwei Meinungen dazu, da gebe ich dir recht. Also ich finde es richtig cool. Es sind wunderbare Basics dabei rausgekommen. Hast du vielleicht Interesse daran, aus deiner Sicht, wenn das dir spontan anfällt, diese 2, 3 Basics, die du genannt hast, nochmal zu benennen? Weil ich glaube, das würde mich interessieren, wie du die siehst. Was würdest du gerne quasi den Leuten da draußen mitgeben? Macht das, traut euch das. Es ist okay, so zu sein, ja?
Ja, ich würde auf jeden Fall allen mitgeben, dass sie ein Feedback geben sollen, dass sie das möglichst persönlich tun sollen. Erstens, also es ist einfach angenehmer und auch persönlicher für die Beziehung. Und wenn ihr halt vor dieser Schwierigkeit steht und häufig nicht genau wisst, warum ihr eigentlich absagt, dann zu gucken, wie ihr das schärfen könnt, eure Auswahl. Dann ob ihr schon die Möglichkeit habt, euch selber zum Thema Eignungsdiagnostik fortzubilden oder zumindest doch irgendwie im Nachgespräch mit dem Fachbereich nochmal die Gründe herauszukristallisieren, die ihr nennen könnt. Das finde ich total wichtig. Und als Argumentation intern auch einfach zu sagen, das ist Personalmarketing, wir haben hier einen Fachkräftemangel. Und wenn unsere Werte sind, dass wir hier mit Bewerbenden wertschätzend umgehen wollen und die auch langfristig für uns interessieren wollen, dann ist das die Art, wie wir das hier machen.
Finde ich mega eine Sache, würde ich sofort unterstreichen. Wenn du nicht weißt, was für ein Feedback du geben kannst, liegt es daran, dass du nicht genau wusstest, was du suchst. Und das, finde ich, ist ein Satz, der einen ganz zum Schluss auch in die Reflexion schicken kann nach so einer Einstellung. Und allein den mitzunehmen und auch den Fachbereich mal so ein bisschen als Feedback mitzugeben, kann helfen, beim nächsten Mal ganz anders aufgestellt zu sein. Sehr cool. Also Feedback, super wichtiges Thema. Ich denke, dafür muss man sich Zeit nehmen. Das habe ich jetzt rausgehört aus der heutigen Folge. Dafür muss man wissen, was man sucht, und man muss auch wissen, wie man das identifizieren kann. Es gibt keine negativen Effekte, wenn man persönlich Feedback gibt, wenn sie auf einem eignungsdiagnostischen Fundament stehen. Und traut euch, das zu tun, und traut euch vor allem, mehr Struktur zu fordern, dass ihr es machen könnt. So würde ich das Gespräch heute zusammenfassen wollen. Katharina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das super spannend heute. Sehr, sehr aufschlussreich, warum man diese Dinge tun darf. Und ich bedanke mich für deine Zeit und danke auch dir, Stefan, heute. Und würde diese Podcast-Folge für heute schließen. Wünsche allen Hörern einen schönen Tag. Danke euch zusammen, Stefan und Katharina. Wir hören uns.
Danke, vielen Dank. Katharina. Tschüss zusammen.
Tschüss.